Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Da verspreche ich mich bei meinem eigenen Intro. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Wir haben mittlerweile weit über 100 Folgen hier im Podcast und einige davon existieren echt schon lange. Ich glaube, ich habe vor knapp 4 Jahren mit diesem Podcast angefangen und ich weiß auch, dass einige HörerInnen schon lange mit am Start sind. Und heute spreche ich darüber, was ich zum aktuellen Zeitpunkt so eigentlich nicht mehr sagen würde und welche Folge ich am liebsten löschen möchte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich sag's euch, mein Tag hat ein bisschen anders gestartet, als ich es eingeplant und vermutet hatte, weil die kleine Emma mit Bauchschmerzen aufgewacht ist, meine eigene Hündin. Und das irgendwie, es killt mich immer komplett. Also es ist eigentlich echt harmlos gewesen. Es ging irgendwie um sechs Viertel nach sechs los, mit gluckerndem Magen und einem Hund, der irgendwie durch die Wohnung ein bisschen gelaufen ist und dann auf die Terrasse wollte und wieder rein und dann ganz raus wollte. Und dann stand ich da draußen, noch ziemlich verschlafen und hab dann ewig mit ihr gewartet, bis sie all das Gras knabbern konnte, das sie sich einverleiben wollte und dann noch mit dem Nachbar gequatscht oder einem Nachbar hier aus dem Ort, der mit seinem Hund vorbeikam, der dann auch noch angefangen hat, Gras mitzufressen und dann, ja, ging es irgendwann Gott sei Dank wieder nach drinnen und jetzt ruht sie sich aus, die kleine Maus hier neben mir. Aber ich muss echt immer sagen, so ein Start in den Tag, der killt mich echt und ich denke mir immer so, ey, allergrößten Respekt für alle, die A, immer um 6 in der Früh aufstehen. Ich finde, es ist nochmal was anderes, weil man irgendwie geplanterweise, der Wecker klingelt, man steht auf, man hat sich selber so eingerichtet und so, aber dieses Aufwachen, weil es dem Hund schlecht geht, das killt mich anders, auf einem anderen Level. Nichtsdestotrotz, 6 Uhr aufstehen, nicht unbedingt meine Uhrzeit, so. Variiert hin und wieder mal phasenweise. Aber irgendwie größten Respekt für alle, die entweder mit ihrem Hund einfach öfter mal nachts raus müssen oder vielleicht sogar mit Baby oder Kind oder Baby und Hund und keine Ahnung warum, auf jeden Fall größter Respekt vor mir, Schichtarbeit vielleicht auch. Ich glaube, ich wäre dafür nicht wirklich gemacht. Wobei, ich glaube wirklich, es ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn man es bewusst macht und einplant oder sich vielleicht sogar darauf einstellen kann, dass man weiß, okay, die Nächte sind aktuell schwierig oder sowas. Aber dieses rausgerissen werden, dem Hund geht's schlecht, das ist wirklich etwas, naja, ich wiederhole mich, es killt mich. Jetzt sitze ich hier mit Kaffee in der Hand und nehme diese Podcast-Folge auf, bevor mein restlicher Tag startet und hoffe, dass es der kleinen Terriermaus gleich wieder gut geht. Ja, es ist übrigens eh ganz spannend, warum sie diese Bauchschmerzen hat. Ich musste mal in einer anderen Podcast-Folge darüber sprechen, weil irgendwie manchmal denke ich so, es gibt irgendwas zwischen Himmel und Erde, was man manchmal nicht so richtig in Worte fassen kann. Und das, ja, ich will jetzt nicht unnötig spoilern, aber ich muss es mal berichten, weil die Bauchschmerzen von der Emma ganz oft mit einem Problem von mir zu tun haben, das eigentlich überhaupt nichts mit dem Hund, also na, ich spreche mal wann anders drüber, aber ich muss sagen, wir haben ein bisschen müde hier in den Tag gestartet. Wir sprechen heute aber über ein ganz spannendes Thema. Bevor ich einsteige, möchte ich einen ganz kurzen Hinweis geben zu einer neuen Masterclass, die nächste Woche stattfindet und das Thema spricht so viele Hundehaltende an, deswegen wollte ich es hier kurz im Podcast auch nennen. Es geht um geräuschsensible Hunde. Das heißt, wir sprechen darüber, was man machen kann, wenn ein Hund zu Hause stark auf Geräusche reagiert. Also sei es jetzt bellend. Ja, manche Hunde wollen ja wirklich Geräusche verbellen, haben dann Frust, weil das Geräusch nicht aufhört. Zum Beispiel bei Donner oder Feuerwerk oder auch mal teilweise, wenn andere Hunde vor der Tür vorbeigehen, Schritte aus dem Treppenhaus, Menschen, die sich unterhalten und so weiter und so fort. Ja, alles, was man so im Wohnumfeld an Geräuschen haben kann. Aber es gibt auch Hunde, die reagieren halt massiv ängstlich darauf, ziehen sich zurück, zittern, verkriechen sich, werden panisch. Das kann auch viel bei Unwetter natürlich sein, aber auch bei Insektengeräuschen oftmals beispielsweise. Und was auch mit reinspielt, und deshalb wird dieses Webinar auch die liebe Tine von FairDogs geben, die bei uns auch das Thema Trennungsstress adressiert in unseren Kursen und Webinaren. Es ist nämlich auch tatsächlich ein Thema für Hunde, die alleine bleiben oder alleine bleiben lernen sollen, die auf Geräusche reagieren und sich nicht selber regulieren können. Das ist oft eine totale Krux im Training. Und du kannst es super gerne auch selber mal bei deinem Hund hinterfragen, wenn der geräuschsensibel ist oder geräuschreaktiv ist oder Geräuschangst hat. Das kannst du nennen, wie du möchtest. Weil es ja so ist, wenn unsere Hunde auf Geräusche reagieren während unserer Anwesenheit in der Wohnung, im Haus, dann müssen wir im Grunde davon ausgehen, dass sie auch ohne unsere Anwesenheit darauf reagieren. Und wenn die sich jetzt zum Beispiel danach nicht gut selber regulieren können oder massive Ängste in der Zeit erleben, dann ist es natürlich oder kann der absolute Killer für das Alleinbleibtraining sein, also Trennungsstress befeuern. Oder man kommt einfach im Alleinbleibtraining die ganze Zeit an Grenzen und kommt nicht weiter, weil die Hunde dann auch schon im Alleinbleibtraining irgendwie auf diese Geräusche ständig reagieren und man einschreiten muss, obwohl man sich ja eigentlich zurücknehmen möchte. So, long story short, ich wollte es viel kürzer eigentlich fassen. Der geräuschsensible Hund, neue Masterclass von uns, findet nächste Woche live statt. Man bekommt natürlich wie immer auch eine Aufzeichnung, diesmal auch ein Mini-Workbook mit dabei, mit Übungen, die man direkt mit dem Hund umsetzen kann, wenn du Interesse daran hast. Ich verlinke dir alles in den Shownotes. Und freue mich natürlich auch, den ein oder anderen hier aus dem Podcast mal bei uns in einem Kurs zu sehen. Ich habe schon im Intro gesagt, dieser Podcast hat mittlerweile weit über 100 Folgen. Ich glaube, es sind jetzt irgendwie 128, 129, ich weiß es nicht. irgendwie so um den Dreh rum. Und ich bekomme manchmal Nachrichten, total liebe Nachrichten. Also ich freue mich da immer über alle Maße darüber, von Menschen, die mir schreiben und sagen, ah, ich habe deinen Podcast entdeckt oder ich bin Podcast-Hörerin, mag den total gerne, bin gerade bei der und der Folge und oder sie beziehen sich auf Inhalt. Ja, das hast du ja da und da geschrieben und so. Und ich lese es manchmal und unabhängig davon, dass ich mich natürlich über dieses Feedback sehr freue, lese ich dann aber, also denke ich mir auch ganz häufig, wenn jetzt inhaltlich was geschrieben wird oder so eine inhaltliche Bezugnahme stattfindet von Folgen, die älter sind. Also ich habe durchaus ein Kurzzeitgedächtnis und auch ein okay gutes Langzeitgedächtnis, aber manchmal denke ich mir dann so, echt, das habe ich gesagt? Weil es hat natürlich dann schon eine Flüsterpoststation durchlaufen, nämlich na, dich als Hörerin und vielleicht gibst du es anders wieder, als ich es halt damals formuliert habe. Und dann ist es natürlich manchmal jetzt auch schon 3-4 Jahre her und dann denke ich mir echt manchmal so, echt? Aha, darüber habe ich gesprochen im Podcast? Ah ja, das ist ja erstaunlich. So. Und manchmal denke ich mir aber auch, ob ich das alles wirklich noch so unterschreiben kann, was ich da seit 4 Jahren in die Welt hinaus posaune. Und ich hatte so ein, zwei Dinge schon im Kopf, wo ich mir dachte, nee, irgendwie, Und bin dann nochmal in den letzten Tagen mal alle Folgen durchgegangen, also nicht inhaltlich, das müsste ich wahrscheinlich eigentlich machen, aber ich bin so die Titel durchgescrollt in Spotify, glaube ich, war das die Titel durchgescrollt und habe halt einfach, durch die Titel, weiß man ja auch im Grunde, was in der Folge vorkommt oder ich habe natürlich schon eine Art von Erinnerung daran, was ich erzählt habe und habe mir jetzt mal so gedacht, okay, ich muss mir mal ein paar Folgen rauspicken oder so ein paar Ansätze rauspicken von Dingen, wo ich einfach aktuell weiß, ja, Mist, würde ich so eigentlich nicht mehr sagen. Und ich bin tatsächlich auch im Überlegen, bei einer Folge zumindest, ob ich die vielleicht mal runternehme. Na gut, aber jetzt gehen wir erstmal darauf ein und dann gucken wir mal, was ich mit dieser Folge mache. Und zwar fange ich auch mit dieser Folge gleich direkt an, die ist sehr präsent in meinem Kopf. Es gibt eine Folge, da spreche ich über die Fütterung des Hundes und ich spreche unter anderem darüber, dass ich empfehlen würde, große Teile der Fütterung, vielleicht auch die komplette Fütterung, über einen sogenannten Kong oder andere Kauspielzeuge zu machen. Vielleicht kennst du die Folge zufällig. Vielleicht kennst du auch den Kong, vielleicht nutzt du es auch gerne zur Fütterung. Und ich habe damals gesagt, das ist für die Zahnhygiene ganz gut, weil die Zahnbeläge sich so ein bisschen wenn der Hund so drauf rumknautscht, dann kann es gut sein, dass die Zahnbeläge ein bisschen weggehen. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, in welchem Riesenausmaß das ist, aber so ein bisschen kann man sich das ja schon vorstellen, dass es die Zähne etwas freirubbelt. Dann habe ich gesagt, dass es sich positiv auf das Wohlbefinden des Hundes auswirkt. Und das war so, ist im Grunde so der Hauptpunkt, an dem ich jetzt ansetzen möchte. Also es ging darum zu sagen, hey, diese Mund-Kau-Schleckbewegungen, die dein Hund macht, wenn er sich das Futter aus dem Kong rausholt, die wirken stimulierend, die stimulieren das limbische System im Gehirn des Hundes, das System, das für die Emotionen deines Hundes verantwortlich ist und das führt zu einem größeren Wohlbefinden. Ich habe gesagt, dass das oft auch als Teil von einer Verhaltenstherapie auch eingesetzt wird, dass die Hunde eben darüber gefüttert werden. Jetzt ist es so, also für alle, die das nicht wissen, dieser Kong ist so ein Gummiknubbel-Dings, sieht ein bisschen aus wie so eine komische Raupe und ist innen hohl oder es ist ein Hohlkörper, den man mit Futter füllen kann, mit Nassfutter. Im Grunde, das war die Empfehlung, das mit Nassfutter zu füllen. Und jetzt machen das viele so und da bin ich mir jetzt tatsächlich unsicher, ob ich das auch empfohlen habe, ich habe es sicherlich mit angesprochen, die packen das ins Gefrierfach. Das heißt, es wird mit Nassfutter gefüllt, da passt meistens nicht so viel rein, je nach Größe, 2 Teelöffelchen bis 3 Esslöffel oder so, es gibt die in unterschiedlicher Größe, je nach Hund natürlich auch, je nach Hundegröße. Und dann wird das oft eingefroren. Das hat auch den Haushaltstipp-Vorteil, dass wenn der Hund sich das so rauskaut und schleckt und leckt, wenn es gefroren ist, es nicht so eine Sauerei macht. Wenn es nicht gefroren ist, dann läuft da mal was raus, dann sifft da mal was daneben. Manche Hunde haben auch die lustige Eigenschaft, die Emma macht es auch, den Kong hochzuwerfen, weil wenn der aufprallt, dann wird der Inhalt so rauskatapultiert, so rausgeschleudert oder Teile davon und dann liegen halt Teile von Nassfutter oder was auch immer man da reingetan hat, halt irgendwo halt in der Bude rum und dann schnappt sich das der Hund und isst das zwar im besten Fall wieder auf, aber na, muss jeder selber entscheiden, ob er das halt gerne haben möchte oder dahinterher wischen will. Genau, das heißt, einige frieren diese Kongs ein und das ist eigentlich der größte Kritikpunkt und der Grund, warum ich diesen Tipp so nicht mehr geben würde. Aber ich gehe mal darauf ein, was dahinter steckt. Die Idee ist ja tatsächlich, dass es nicht eine platte Beschäftigungstherapie für den Hund sein soll, sondern eigentlich, dass es zum Wohlbefinden beitragen soll. Und es gibt Hunde, das möchte ich überhaupt nicht von der Hand weisen, das ist wichtig auch zu sagen, weil vielleicht gehört ein Hund dazu, die mögen das gerne und bei denen führt das zu Wohlbefinden. Die mögen da gerne wie an so einem kleinen Schnuller dran rumlecken und legen sich damit irgendwie gemütlich hin und schleck, schleck, schleck. Wie wirklich ein Hund und sein Schnuller, wie so ein Kind und sein Schnuller. Und sind danach ausgeglichen und entspannt und dösen dann neben diesem Kong und alles ist irgendwie total feini, dann muss man sich relativ wenig Gedanken darum machen. Na, ich würde trotzdem nicht große Teile des Futters gefroren geben. Ich finde, das ist einfach für den Hund schon dann eine massive Anstrengung auch, sich das da irgendwie erstmal rauszulecken. Hunde müssen ja schon auch teilweise einfach mal auch was runterschlingen können. Das ist ja schon auch so Teil ihres Naturells, etwas schneller zu essen gegebenenfalls, je nach Hund auch, aber ihnen diese Möglichkeit zu geben, finde ich eigentlich wichtig. Das heißt, ich würde eh schon sagen, ungünstig alles von der normalen Mahlzeit gefroren zu geben. Das ist für mich nicht so richtig arttypisch, artgerecht. Mittlerweile denke ich so, ne? Also wie gesagt, habe ich ja damals auch anders gesagt, aber man darf sich ja Gott sei Dank auch ein bisschen weiterentwickeln, oder? Und Dinge revidieren, die man so rausgehauen hat. Und wenn dein Hund jetzt aber wirklich da mit Wohlbefinden darauf reagiert und du sagst, hey, na, der ist danach wirklich super tiefenentspannt, das hilft ihm voll, dann eben mach dir nicht so viele Gedanken, dann passt es für deinen Hund, dann total gerne, behalte es nur ein bisschen im Hinterkopf, dass es nicht pauschal passend ist und nicht für alle Hunde, nicht für jede Situation passt und eben vielleicht halt dann nicht gefroren die komplette Futtermenge. Es gibt aber leider auch ganz viele Hunde und die fallen halt einfach durchs Raster bei dieser Pauschalaussage, die ich damals getätigt habe. Die wollen gerne schnell ihr Futter essen. Das liegt ihnen halt schon auch in den Genen, na, Dinge auch mal runterzuschlingen. Oder vielleicht haben die auch einfach Hunger, großen Hunger. Und wenn ich großen Hunger habe, dann habe ich keine Lust, dass mein Essen am Teller angefroren ist oder keine Ahnung was. Oder so heiß ist, dass man es nicht essen kann. Das finde ich immer frustrierend. Oder wenn man irgendwie mega, mega Hunger hat und dann ist es so ewig heiß und denkt so, boah, ich will doch eigentlich direkt hier reinhauen. Also wie auch immer, das eine wie das andere, es ist frustrierend. Und das ist schon das große, wichtige Wort. Es gibt ganz viele Hunde, bei denen diese Kauspielzeuge Frust auslösen. Und zwar je nach Situation, Kontext und Hundepersönlichkeit, teilweise sogar massiven Frust. Und dann steht es natürlich wirklich im ganz krassen Widerspruch zu diesem pauschalen, ey, fördert das Wohlbefinden deines Hundes, Punkt. Und bin ich ja nicht die Einzige gewesen, die es gesagt hat. Also es war ja so ein, es ist ja so ein gängiger Pauschaltipp gewesen. Also schreib mir gerne auch mal, wenn du Lust hast, ob du das auch von anderer Stelle gehört hast. Also das ist ja, ich habe so das Gefühl, so vor 3-4 Jahren, das war so allgemeingültiger Tipp, so gib deinem Hund irgendwie Kongs oder frier Dinge ein, dann ist er lange beschäftigt und so weiter. Finde ich mittlerweile eh alles ganz kritisch, dieses lange den Hund beschäftigen. Im Grunde geht es ja nur darum, den Hund irgendwie stillzustellen, sagt man das so, nee, ruhig zu stellen, damit der Mensch jetzt keine Arbeit mit dem Hund hat. Und das ist in der Regel sehr selten bedürfnisbefriedigend für den Hund, das ist bedürfnisbefriedigend für den Menschen. Ne? Und wenn es für den Hund nicht schlimm ist, ist fein. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele Hunde, da wirkt es massiv frustrierend. Und jetzt wissen wir ja so ungefähr, was Frust mit dem Hundekörper anstellt. Aber muss ich, glaube ich, auch mal in einer separaten Podcast-Folge aufgreifen, wollte ich schon lange mal machen. Ja, warum ist Frust eigentlich so ein Thema in Bezug auf unsere Hunde? Es ist auf jeden Fall eine ganz intensive Emotion, das kann ich schon mal sagen. Es ist eine unangenehme Emotion und es kann dazu führen, dass die Hunde unerwünschtes Verhalten zeigen, entweder in dieser selben Situation. Die kippen dann oft in Aggressionsverhalten zum Beispiel oder werden so ganz wuselig, unruhig, unausgeglichen, aufgekratzt, aufgewühlt, würde man es vielleicht so ein bisschen menschlich beschreiben. Oder auch in anderen Situationen des Alltags kann sich das auch durchziehen. Also Frust ist echt so eine, wollte schon fast sagen, Killer-Emotion, aber ich weiß auch nicht, dieses Wort Killer habe ich heute, glaube ich, einmal zu oft schon verwendet in dieser Podcast-Folge. Also eine heftige Emotion, die man nicht unterschätzen sollte. Und was man auch ganz klar sagen muss, an Frust gewöhnt man sich nicht, indem man überfrustet wird die ganze Zeit. Das ist auch irgendwie so ein totaler Mythos. Ja? Du musst deinen Hund nur die ganze Zeit frustrieren, dann gewöhnt er sich an den Frust. Geht nicht so richtig auf. Also kann man ja auch mal bei sich selber hinterfragen, ob das irgendwie passend klingt. So, das heißt, für viele Hunde kann es massiv frustrierend sein, wenn die Hunger haben oder wirklich irgendwie was kauen wollen, ein Bedürfnis haben, sich jetzt an dieses Futter ranzukommen. Futter vielleicht einfach eine hohe Wertigkeit für sie hat und dann müssen sie da diesen blöden Kong kauen und knabbern und es dauert ewig, dass das Futter rauskommt. Das heißt, wenn du beobachten solltest, dass dein Hund wirklich abgemüht aussieht, frustriert wirkt, aufgekratzt ist, das Ding durch die Gegend pfeffert, dabei keine Form von Wohlbefinden zeigt oder auch danach aufgewühlt ist oder vielleicht sogar Aggressionsverhalten zeigt oder gestresst wirkt. Wenn man das zum Beispiel auch einem Hund gibt in einer Situation zur Ablenkung oder so zum Beispiel, ja, dann kann es sein, dass diese Aufmerksamkeitsteilung zwischen, jetzt muss ich mal ein Beispiel wählen, damit es nicht so platt klingt, sagen wir mal, ihr gebt eurem Hund das draußen auf der Terrasse oder irgendwo auf eine Hundewiese oder irgendwie so und da sind Hunde in der Nähe oder auslösende Reize, also Reize, die euer Hund gruselig findet, schwierig findet und mit einem Problem hat zum Beispiel. Ich spreche jetzt mal ins Blaue. Und dann kriegt ihr da diesen Kong. Vielleicht sogar in einer Situation, wo er echt Hunger hat und sich deshalb auch um diesen Kong bemüht. Dann kann das auch ein ganz, ganz unangenehme Aufmerksamkeitsteilung sein. Der Hund hat also zum einen dieses Bedürfnis nach Futter, hat Hunger, muss da rankommen, hat dann schon diesen Frustmoment, dass er das nicht schafft. Parallel dazu kriegt er ja trotzdem auf einer gewissen Ebene mit, da sind irgendwie gruselige Reize um mich herum und diese Aufmerksamkeitsteilung, die dann stattfindet, die kann wirklich massiv stressend sein für Hunde. Genau, also es ist halt auch wie so häufig, ich sag's echt immer wieder, nur weil man mit Futter belohnt, Freund davon ist, positiv zu verstärken und eine faire, positive Hundeerziehung umzusetzen, heißt es halt nicht, dass Futter geben immer gleich Futter geben ist. Es ist einfach so, es ist einfach ein Handwerk, das man lernen darf. Und es ist halt nicht einfach nur, arbeite ich mit Futter oder arbeite ich ohne Futter, sondern es geht so krass darum, wie arbeite ich richtig mit Belohnungen und Überbelohnungen und was für eine Belohnung setze ich zu welchem Zeitpunkt ein. Das ist so krass, was es für einen Unterschied macht. Also ich kann das irgendwie echt immer gar nicht in Worte fassen. Das ist so, also man kann wirklich einen Keks in der Situation geben und es ist so falsch und unangemessen und man kann den Keks in der Situation geben und es ist halt perfekt. Oder eine andere Form von Belohnung oder Futterbelohnung. Und in dem Fall ist es halt auch so. Es kann für einen Hund so toll sein, es kann für einen anderen Hund der absolute Worst Case sein, dann auch noch sich in diesem Kong abarbeiten zu müssen. Also beobachtet euren Hund total gut, wenn ihr gefrorene Dinge gebt. Ich mache es, glaube ich, fast gar nicht mehr. Wirklich seltene Ausnahmen. Und eher dann, wenn es darum geht, dass es irgendwie heißere Temperaturen sind, man will den Hund mal ein bisschen abkühlen oder sowas. Und was man natürlich auch immer machen kann, wenn man sich unsicher ist, man kann ja mal einen Kong gefroren und einen ungefrorenen daneben hin tun. Oder einfach den vollen Futternapf und daneben den gefrorenen Kong. Und dann kann man ja mal gucken, wo der Hund zuerst hingeht und mit was er sich beschäftigt. kann man mal ausprobieren. Oder du beobachtest einfach, wie ist mein Hund drauf, vor, während und nach diesem Kong. Oder also Kong steht natürlich hier als Platzhalter für sämtliche Kauspielzeuge. Das muss ich natürlich noch sagen. Also sämtliche Kauspielzeuge, Licky Mats und Co., also überall, wo es darum geht, dass der Hund schwerer an Futter rankommt und wo es vielleicht sogar noch eingefroren ist. Ist übrigens auch mit ein Grund, warum ich total gegen diese Anti-Schlingnäpfe bin und das nicht nutzen würde. Und es gibt sogar noch aktuell einige Stimmen, das habe ich jetzt schon öfter gehört, in 2, 3 Fortbildungen kurz hintereinander haben TiermedizinerInnen darüber gesprochen, dass es wohl Ansätze gibt, ich weiß aber nicht, ob das fertig erforscht ist, muss ich ganz klar dazu sagen, dass durch Anti-Schlingnäpfe die Hunde mehr Luft zu sich nehmen beim Essen und das wohl auch Magentrillungen begünstigen kann. Aber wie gesagt, das ist absolut gefährliches Halbwissen. Ich habe das zwar in Hundetrainerfortbildungen gehört in letzter Zeit, aber selber nicht, also weiß nicht, ob das jetzt einfach Beobachtungen waren von Einzelpersonen oder das jetzt wirklich ganz fundiert erforscht wurde, untersucht wurde. Genau. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und 10 verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, so dass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter fifiundstruppi.de. So. Was sieht man also immer wieder? Man sieht diese Pauschalaussagen, Licky Mat und dann die Info dazu, das beruhigt den Hund oder auch Kausachen. Kauen baut Stress ab, ist so ein bisschen dieser Satz, der da ganz oft kommt. Und das bitte nicht pauschal einfach umsetzen, sondern auf jeden Fall beobachten, ob dein Hund das gerne annimmt, vor allem wenn er Auswahl und Alternativen hat und wie er sich währenddessen und danach auch verhält. Genau. Dann habe ich noch ein anderes Thema und zwar ist mir eine absolute Unstimmigkeit aufgefallen, als ich so durch meine Podcast-Titel gescrollt bin und da muss ich einfach auch mal sagen, ja, das ist ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen ungünstig gelaufen und zwar das Thema Stimmungsübertragung. Es gibt eine relativ frühe Folge in dem Podcast, die heißt irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber so nach dem Motto, na, warum es Stimmungsübertragung gibt. Und dann gibt es eine Podcast-Folge, die ist noch nicht so alt, die im Grunde heißt, warum es Stimmungsübertragung nicht gibt. Und jetzt dachte ich mir so, ja, was jetzt? Gibt es die jetzt? Gibt es die nicht? Was hat es denn damit auf sich? Und dann gibt es sogar noch eine weitere Folge, wo ich darüber spreche, dass ich Strafe übertragen kann. Also wenn du mit deinem Hund irgendwo bist, wo ein anderer Hundehalter, Hundehalterin zu dem Hund ekelhaft ätzend ist, den irgendwie niedermacht, runterbuttert, dass es sein kann, dass dein Hund sich angesprochen fühlt von der Strafe, obwohl die ihm ja gar nicht zuteil geworden ist in dem Sinne. Also es gibt irgendwie 3 Folgen, die ein bisschen damit zu tun haben, wie sich Stimmungen übertragen und auf jeden Fall in den Titeln selbst widersprechen sie sich. Ich habe diese ganz frühe Podcast-Folge dazu jetzt aber nicht nochmal im Detail angehört. Aber ich will das Thema nochmal aufgreifen, weil es doch etwas ist, was viele wirklich umtreibt. Ja? Stimmungsübertragungen. Man kennt es von sich selbst, von uns Menschen. Natürlich macht das was mit einem, wenn man mit einem anderen Menschen in einem Raum sitzt zum Beispiel, der eine deutlich andere Stimmung hat. Egal, ob die jetzt negativ oder positiv ist. Also es kann einen auch beflügeln und hochziehen, wenn man da so einen totalen Motivator hat, so einen richtigen Cheerleader. Ja, man kennt das auch oft aus dem Freundeskreis. Natürlich werden die lieber zu Partys eingeladen, die da auch so ein bisschen so eine Cheerleading-Mentalität haben und da irgendwie Spaß mitbringen, weil es halt sich positiv auf eine Gruppe auswirken kann. Und dann gibt es aber natürlich auch noch die Situationen, wo jemand angespannt ist, traurig ist oder wütend ist, genervt ist. Und das kann einen auch beeinflussen. Ich habe das mal gehabt, als ich habe ja vor meinem Studium eine Ausbildung gemacht. Ich komme eigentlich aus dem Veranstaltungsbereich ganz ursprünglich, bei der Messe eine Ausbildung gemacht zur Veranstaltungskauffrau damals. Und da habe ich verschiedene Abteilungen durchlaufen und in meiner ersten Abteilung saß ich einer Kollegin gegenüber, ganz, ganz liebe Kollegin. Ich mochte die ultra gerne, aber die hatte ein Frustlevel hoch 1000. Das war so eine unzufriedene Mitarbeiterin. Geschimpft, geschimpft, geschimpft über dies, das, jenes. Aber nicht nur Arbeitssachen, sondern halt auch teilweise aus ihrem privaten Leben Sachen und Family-Dinge und Freundesdinge und keine Ahnung was für Dinge. Aber es war einfach, würde man jetzt so esoterisch sagen, viel negative Energie mir da so gegenüber. Und ich war da halt gerade 19, glaube ich, meine erste Abteilung. Und es war für mich eine totale Aufgabe. Ich war froh, dass ich das relativ schnell reflektieren konnte damals. Es war eine ganz herausfordernde Aufgabe für mich, zu erkennen und zu verstehen, dass diese Emotion aber nichts mit dem Arbeitsleben per se zu tun haben muss und auch also sehr personenbezogen ist und das nicht meine Emotionen sind, sondern die Emotionen von einer anderen Person, die da zwar eng mit mir gerade zusammenarbeitet und eng neben mir ist und mir viel erzählt, aber dass ich mich davon abgrenzen darf, aber auch abgrenzen musste ein Stück weit oder wollte, weil ich gemerkt habe, dass mich das mit runterzieht, dass mich das mit beeinflusst. Also natürlich können sich Emotionen zwischen Lebewesen beeinflussen. Und genauso kann es sich auch auf das Stresslevel deines Hundes auswirken, wenn zum Beispiel ein anderer, völlig panischer Hund im Raum ist oder ein Mensch, der wütet und tobt, hatten wir vorhin gerade schon. Wenn mein Freund und ich irgendwie lautstark streiten, das machen wir gar nicht mehr so häufig, fällt mir da gerade auf, ist alles ein bisschen ruhiger geworden, aber wir sind ja schon relativ lange zusammen und auch so in den ganz crazy 20ern, so wo man ein bisschen vielleicht impulsiver noch ist oder ich es war, so richtig bis aufs Blut angeschrien oder keine Ahnung, was man halt so, na, ich würde es mal als Jugendlicher Leichtsinn oder Wahnsinn bezeichnen. Alles noch, irgendwie, das ist alles noch so dramatisch gewesen. Das ist das passende Wort eigentlich. Alles ist immer noch so dramatisch gewesen. Und da waren unsere Streitigkeiten auch emotionaler und dramatischer. Und da, die Emma hat es überhaupt nicht ausgehalten. Die ist wirklich entweder richtig so in sich zusammengefallen oder ist halt zu einem von uns dann angekrochen gekommen. Also ganz, ganz krass. Aber, und jetzt kommt das große Aber und die Brücke zurück zu den Folgen und warum ich auch hinter der letzten Folge, der jüngeren Folge, total stehe, wo ich sage, hey, hört mal auf mit eurem scheiß Stimmungsübertragungsquark. Das ist, dass ich es manchmal schwierig finde, dass in diesem Hundeuniversum Begriffe doppelt belegt sind, habe ich das Gefühl. Weil man spricht über Stimmungsübertragung bei den Dingen, die ich jetzt aufgezählt habe, aber auch bei den Dingen, von denen ich mich abgrenzen möchte. Also, ich möchte mich von Ansätzen abgrenzen, wie zum Beispiel, du musst nur an deiner inneren Haltung arbeiten, dann wird alles gut werden mit deinem Hund. Du bist das Problem und deine Emotion und deine innere Haltung. Du darfst keine Angst haben. Du darfst nicht so, du musst so und so und so fühlen und empfinden. Also so ganz krass, so dieses Emotionen absprechen, Empfindungen jemandem aberkennen und sagen, also bis du nicht diese Empfindung nicht mehr hast, dann wird es hier alles gar nichts mehr, so Katastrophe ist so dein, du musst dein innerer Führer werden oder keine Ahnung, was alles so gesagt wird. Das ist, wovon ich mich total abgrenzen möchte. Und das ist aber auch, was viele halt dann unter Stimmungsübertragung verstehen. Ja, du musst die richtige Stimmung, das richtige Mindset haben, damit du dann ins Training mit deinem Hund gehen kannst, weil dein Hund erkennt deine Stimmung und so. Das sind die Dinge, von denen ich mich so wahnsinnig abgrenzen möchte. Weil Emotionen kann man nicht abstellen. Ich tue mich auch total schwer, Emotionen abzustellen. Also ist ja Quatsch, ne? Man kann zwar unterschiedlich reflektiert mit Emotionen umgehen und natürlich darf man sich mit Emotionen befassen und beschäftigen. Aber jetzt in Bezug auf Hunde, also es geht einfach darum, wie deine Emotionen dein Handeln beeinflusst und dein Verhalten beeinflussen. Also weil die Emotionen sind sozusagen unter der Oberfläche, dein Verhalten nach außen ist außerhalb der Oberfläche. Das heißt, durch dein Verhalten äußern sich Emotionen oftmals auch. Das heißt, deine innere Haltung wirkt sich auf deine äußere Haltung oftmals aus. Und wenn das so der Fall ist, dann kann sich das auf deinen Hund auswirken, weil natürlich sieht er das an deiner Oberfläche. Der sieht es ja ganz, ganz massiv. Und wenn du jetzt zum Beispiel ängstlich bist, selbst, und aber eine Strategie hast für die Situation, eine vielleicht auch ganz ruhige Strategie vielleicht sogar, dann ist es kein Problem, mit deinem Hund durch eine Situation durchzugehen, in der du dich ängstlich fühlst innerlich. Das bedeutet nicht, dass du die nicht meistern kannst mit deinem Hund. Ihr braucht halt eine Strategie dafür, etwas, was du dann, etwas für dein Verhalten, eine Anleitung für dein Verhalten, jetzt mal ein bisschen plump formuliert. Ich sage dir ein Beispiel. Ich wurde einmal, kennt ihr die Geschichte schon aus dem Podcast? Ich weiß es gar nicht. Ich wurde einmal fast von einem Hund gebissen auf dem Hundeplatz, und gebissen klingt jetzt so ein bisschen lapidar, weil der ist schon wirklich also im vollen Angriff über den ganzen Hundeplatz auf mich zugeprettert, und ich habe so innerlich kurz mein Vaterunser gebetet. Also ich bin auf den Hundeplatz gekommen, und unsere damalige Hundeschulchefin war mit einem Hund dort. Ich glaube, das war ein Chow Chow Mischling, weiß es nicht mehr ganz genau. Aus dem Münchner Tierheim wurde der adoptiert, eine junge Familie, ganz junges Pärchen, und die waren irgendwie heillos überfordert, und es ging aber um Probleme in Hundebegegnungen. Und wir wurden davor so gebrieft von unserer damaligen Chefin, dass wir die Hunde bitte absolut auf die Seite räumen und nicht an dieses Gehege ran, nicht in diesen Bereich ran und nicht reinlassen und auf Gottes Willen auf gar keinen Fall, aber dass der Hund Menschen gegenüber kein Problem hat. Und dann musste ich auf den Hundeplatz gehen, weil ich irgendwie was vergessen hatte oder was holen musste. Ich habe parallel halt irgendwie Kurse gegeben. Und bin auf diesen Hundeplatz, und ich habe das immer so gemacht, wenn dort eine Einzelstunde gerade stattgefunden hat mit einem freilaufenden Hund. Also die wurden dann auch eh oft abgeleint, was ich im Nachhinein überhaupt nicht verstehen kann, weil es einfach teilweise zu der Situation überhaupt nichts dazu getan hat, ob der Hund jetzt, dann musste jetzt nicht ohne Leine sein. Genau. Und dann bin ich oft durch das Tor rein auf den Hundeplatz und habe am Tor erstmal gewartet, bis der Hund mich wahrnimmt. Und habe dann die Reaktion des Hundes abgewartet und bin dann erst weiter auf den Hundeplatz gegangen. Man kann meistens an der ersten Reaktion von einem Hund schon durchaus eine ganz gute Tendenz ablesen. So, neue Person kommt ins Geschehen rein, wie reagiert der Hund jetzt auf diese Person? Und habe das halt oft am Tor gemacht, weil klar, wenn der irgendwie schon bellend auf mich zugefetzt kam, bin ich halt wieder einfach hinter das Tor und habe gesagt, hey, könnt ihr bitte kurz anleihen, ich muss irgendwie reinkommen oder keine Ahnung was. Und in dem Fall habe ich das auch so gemacht, aber ich habe entweder das Verhalten des Hundes falsch gedeutet, das kann ich nicht mehr sagen im Nachhinein, oder der hat mich deutlich später erst gesehen, als ich es dachte. Und ich glaube tatsächlich, das war der Fall, also jetzt nicht, weil ich so allwissend bin, das war ich damals überhaupt nicht, aber er hat irgendwie komisch reagiert, auf jeden Fall. Genau, ich glaube, der hat mich erst dann wirklich wahrgenommen, als ich schon in der Mitte von diesem Hundeplatz war. Das ist natürlich ungünstig und kam dann im vollen Angriff auf mich zugeschossen. Ich hatte mein Handy in der Hand zufällig und ich habe von außen betrachtet, bin ich ganz ruhig stehen geblieben, habe mich abgewandt, habe auf mein Handy geschaut, das ich in der Hand hatte. Und bin einfach kurz stehen geblieben und habe abgewartet. Der Hund ist mir bis an meinen Unterschenkel gerannt. Also ich habe den Kopf an meinem Unterschenkel gespürt und hat mich aber nicht gebissen, ist dann wieder zurückgewichen. Und ich stand da ganz ruhig und habe dann irgendwann so gesagt, würdet ihr ihn vielleicht kurz anleihen? Das wäre super. Ich müsste hier irgendwie weiter mich jetzt bewegen. So. Und dann wurde er eben angeleint. Und dann bin ich weitergegangen. Und danach sagten die Leute so zu mir, ey, krass, ey, so souverän hast du das gemeistert. Und ich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich bin gestorben innerlich in dieser Situation. Ich bin gestorben. Ich war wirklich zu 0% souverän innerlich in dem Moment. Ich dachte mir, fuck, wie bin ich in diese Situation reingekommen? Warum habe ich das nicht gecheckt? Ich habe mich so heftig erschrocken. Ich bin zitternd danach vom Hundeplatz runter, weil ich mich so erschrocken habe, einfach nicht damit gerechnet hatte. Es war ein riesen Hund, der da angepäst kam. Genau. Also so viel zu, wie die innere Haltung sich unterscheiden kann von dem Verhalten, das man nach außen hin zeigt. Ja, ungünstiger wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn ich da jetzt ängstlich meine Arme hochgerissen und geschrien hätte. Das ist wahrscheinlich so. Und mich da eher ängstlich verhalten hätte in dem Moment. aber auch das Klassikerbeispiel, man ist genervt oder wütend und ist dadurch vielleicht ungeduldiger an der Leine, zuppelt da mal dran rum oder ruckt auch mal dran rum. Man sieht es ja leider immer mal wieder. Natürlich kann es dazu führen, dass dein Hund eskaliert, bellt, zusammenzuckt, wegzieht, schlecht an der Leine geht, gestresster ist und so weiter und so fort. Also natürlich kann sich deine innere Haltung auf deinen Hund auswirken, aber dann meistens, weil sich auch was in deinem Verhalten verändert. So. Das wollte ich nochmal kurz aufgreifen, weil da dachte ich mir auch, das ist, wenn ich so durch meinen Podcast scrolle, irgendwie komisch gelaufen hier mit diesen beiden Folgen, die sich im Titel vollkommen widersprechen. So, und ich würde vorschlagen, dabei belassen wir es jetzt erstmal, wenn mir nochmal was auffällt, was ich komisch finde oder euch etwas auffällt, was ihr aus alten Folgen komisch findet oder hinterfragen wollt, ob ich das so noch stehen lassen möchte, dann schreibt mir total gerne, wie immer, alle Gedanken und Impulse zu der Folge, Feedback zu der Folge total gerne an hello@fifiundstruppi.de oder über Instagram @fifiundstruppi. Ich freue mich immer über euer Feedback oder über Nachrichten zum Podcast. Ansonsten hoffe ich, dass vielleicht eine interessante Info für den einen oder anderen mit dabei war und wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.